Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat Juli. Es begrüßt Sie Ute Wegmann. Im Studio zum ersten Mal dabei Dr. Marlene Zürer, Expertin für Kinder- und Jugendliteratur. Sie arbeitet als Hochschulprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, in diversen Jurys und auch als Rezensentin. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Marlene Zürer. Sie sind ja nun zwar neues Jurymitglied, jedoch schon lange mit der Kinder- und Jugendliteratur vertraut. Was ist denn eigentlich der Reiz, wenn man in diesen Jurys tätig ist? Und vor allen Dingen natürlich, was ist der Reiz an der besten 7-Liste?
Ja, vielen Dank. Ja, der Reiz an der Jury ist tatsächlich das Sprechen über Bücher und nicht das alleine stille Lesen, sich eine Meinung bilden. Das muss ich natürlich machen, bevor ich über Bücher sprechen kann. Aber der Austausch über Bücher, die Auseinandersetzung und der Diskurs über das, was wir aktuell an Kinder- und Jugendliteratur haben, an Bildern haben, reizt mich schon sehr, eben dieses tatsächlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen unter Umständen ins Streitgespräch zu kommen. Wir sind auch nicht immer einer Meinung und das ist schon sehr reizvoll an der Juryarbeit.
Nun gibt es bei uns natürlich immer Punkte, aber da kann man ja trotzdem mit anderen Kollegen vorher überlegen, welche 3 sind nun die 3, die ich auf den Stimmzettel setze und mit, das ist ja unser Prinzip, mit 5, 3 oder einem Punkt benenne. Heute geht's bei uns verstärkt ums Überleben, um Natur und Wald, um eine außergewöhnliche Frau in der Arktis und aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Zeit des Nationalsozialismus. Wir beginnen mit unserem großformatigen Bilderbuch. Das in unterschiedlichen Grüntönen aquarellierte Coverbild gibt eigentlich schon das Setting der ganzen Geschichte vor. Mutter und Sohn, begleitet von einem kleinen Hund, gehen durch einen dichten Wald. Ihnen folgt ein roter Vogel. Der Junge will alles über Bäume wissen, zum Beispiel auch, ob sie Kinder kriegen können. Die Mutter trägt einen Setzling, für den sie die perfekte Pflanzstelle sucht. Das hat sie dem, erfahren wir später, verstorbenen Großvater versprochen. Charles Berberian, geboren 1959 in Bagdad, Kindheit in Beirut, kam mit 18 Jahren an die Kunsthochschule in Paris. Groß werden, so der Titel des Bilderbuchs, groß werden, Marlene Zürer, bezieht sich auf den Jungen, vielleicht aber auf den neu zu pflanzenden Baum. Was erzählt er hier?
Es ist vielleicht beides, also sowohl der Baum als auch der Junge. Es ist ja auch die Geschichte des Kreislaufs des Lebens, die hier erzählt wird. Also die Mutter, die anfängt mit dem, was für ein schöner Tag, ich bin so froh, heute mit dir hier zu sein. Und der Junge, der Fragen stellt, wie alt werden Bäume, wie vermehren die sich, heiraten Bäume. Dann dieser Setzling, der gesetzt wird. Also das heißt, es geht ums Altern, es geht aber auch um Familie, es geht um Zusammenhalt. Und der Junge, der tatsächlich einfach auch ganz unbedarft dabei herangeht. Und ich finde das Spannende, diese unterschiedlichen Bewegungen in diesem Text, also dieses von diesem Setzling wissen wir am Anfang noch nichts. Also am Anfang ist es dieser schöne Tag, an dem die beiden spazieren. Und erst später, wenn die Mutter sagt, das ist die perfekte Stelle und diesen Setzling herausholt, wird der gesetzt und der Junge fragt, warum machst du das? Ich habe das dem Opa versprochen, als der noch da war. Und dann wechselt die Farbe. Also das heißt, wir haben vorher dieses ganz Kräftige, was wir eben auch auf dem Cover haben, dieses Blaugrün, dieses, was so diesen Wald, so richtig tropischen Wald, so ein ganz atmosphärisches Gefühl. Und in dem Moment, wo dieser Setzling gesetzt hat, haben wir ganz blaue Stimmung, die dann sofort wieder wechselt, weil der Junge unglaublich kluge Fragen stellt, weil er dann nämlich auch fragt, warum bleibt dieser Setzling jetzt allein im Wald zurück? Ist der nicht traurig da so alleine? Das heißt, dieser Zusammenhalt, der dann eben auch aufgemacht wird über die Farbgebung und dieses Erzählen im Bild und Text, wobei es gibt keinen Erzähltext, wir haben nur Dialoge. Also wir haben nur diesen Dialog zwischen Mutter und Sohn, der sich entspinnt. Tatsächlich geht es ums Weiterleben, Überleben, den Zyklus des Lebens.
Die Illustrationen sind ja immer ganzseitig, der Text ins Bild gesetzt, in Comicblasen. Und mal sind die Seiten ganz malerisch, mal schwarz-weiß Tuschezeichnungen im Wechsel. Beides ist aber ja von einer ungeheuren Intensität.
Berberian ist ja eben Comic-Künstler eigentlich. Das heißt, er hat natürlich auch so einen ganz besonderen Strich, mit dem er sehr dynamisch erzählen kann. Aber er formt eben das auch aus. Also wir haben hier sehr eine stilisierte Zeichenstil, aber ganz viel Ausdruck, sowohl in den Tuschezeichnungen als eben auch in diesem malerischen Part. Und in diesem malerischen Part sind ja trotzdem die Figuren mit Tusche gezeichnet. Ich habe jetzt vorher von den Farben gesprochen und ich habe noch unterschlagen, wenn diese Szene kommt, wo es um die Familie geht, wird es auf einmal rot. Eine ganz warme Farbe. Und wir haben dann am Ende noch diesen Ausklang, wo sich alle drei Farbspektren mischen. Also ganz fein gemischt, auch eben mit dieser Tuschezeichnung. Finde ich sehr, sehr schön, was er da macht.
Ein Bilderbuch auch über die Schönheit des Waldes natürlich. Und seine Vielfalt in Farbigkeit und in Stimmung, seine Kraft. Und auch, wie der Mensch sich einfügen kann und aufgenommen wird von der Natur. Schöne, knappe Dialoge, haben Sie schon gesagt, zwischen Mutter und Kind. Und der rote Vogel, ich meine mich zu erinnern, ich hätte es in einem skandinavischen Bilderbuch mal gelesen, dass der rote Vogel auch ein Symbol für einen verstorbenen Menschen ist.
Womöglich, im Bild ist er natürlich so inszeniert, dass der Hund diesen roten Vogel jagt. Wir haben hier so eine spielerische Komponente für zwei Lesarten, die angeboten werden, sowohl für die Erwachsenen, die den roten Vogel erkennen als dieses Symbol, als auch für die Kinder, denen vorgelesen wird, die eben einfach diesen Hund noch im Bild suchen können, der hinter diesem Vogel her ist.
Großwerden von Charles Babrien aus dem Französischen von Anja Kurz, Aladin Verlag, 24 Seiten ab 4. Wir bleiben im Wald und lernen die gefährliche Waldwächterin Moormyrte kennen. Vorher jedoch zwei sehr unterschiedliche Schwestern, die eine lebensfroh, heiter und hilfsbereit und die andere stets unzufrieden und, wie sich herausstellen wird, sehr egoistisch. Moormyrte und das Zaubergarn ist ein modernes Märchen von Sid Sharp, They Them, geboren 1992 in Kanada, illustriert Comics, überschreitet hier die Genregrenzen, denke ich, zwischen Bilderbuch und Comic und stand schon mit Der Wolfspelz auf dem besten 7. Kurz zum Inhalt noch. Die freundliche Beatrice strickt mit einem Zaubergarn einen wärmenden Pullover für Schwester Magnolia, unterstützt von den Spinnen. Die Schwester erkennt die Chance, genau weil das ein tolles Garn ist, mit den überteuerten Pullovern Geld zu verdienen, um sich ein gutes Leben zu machen, bis die garnspinnenden Spinnen einfach die Nase voll haben und streiken. Marlene Zürer, es geht in dieser Geschichte um den Erhalt der Natur, auch hier konkret des Waldes, aber es geht doch um viel mehr, wie wir schon der kurzen Einführung entnehmen können.
Ja, und das Spannende ist, modernes Märchen stimmt. Also wir haben ganz klar aufgeteilt, gute Schwester, böse Schwester. Und ich finde das so schön auch beschrieben, weil das nicht gesagt wird, sondern es wird in dem, was diese Schwestern tun. Also die eine ist sehr heiter, die mag die Natur und mag das Singen und das Basteln. Und die andere ist mürrisch und mag den Spinnen die Beine auszureißen. Und wir haben so eine ganz klare Aufteilung und Beatrice stört sich daran überhaupt nicht. Also das ist das Spannende. Also sie nimmt das hin und das heißt, es geht auch um so eine Frage der Freundlichkeit. Beatrice erkennt in allen, die ihr begegnen, einen Freund, eine neue Freundin. Sid Sharp macht das aber ganz clever, weil das vom Gegenüber eben nicht immer so erkannt wird. Also das heißt, wir haben immer so, trotz dieser ganz klaren Rollen, so etwas, was diese Rollen auch hinterfragt. Zumindest bei der guten Beatrice. Bei der Magnolia sieht das ein bisschen anders aus, die ja durch und durch auch einfach durch ihren Geiz, durch ihre wirklich mürrische Art und dann auch durch diese ausbeuterische Art eben so etwas in dieses Märchen bringt. Das heißt, auch so eine ganz schlechte Seite, auch Kommerz, Konsum, diese ganzen Kapitalismus, etwas, was sehr überzeichnet ist, aber unglaublich gut funktioniert in diesem Zusammenspiel auch mit Text und Bild.
Ein modernes Märchen haben, wie gesagt, auch gegen Konsum und kapitalistische Gewinnmaximierung. Das muss man festhalten. Moormyrte und das Zaubergarn von Sid Sharp aus dem Englischen von Alexandra Raag, Nord-Süd Verlag, 143 Seiten, ab 8. Wir bleiben in der Natur, aber von Wald kann jetzt keine Rede mehr sein. Wir gehen nämlich mit Ada Blackjack in die Arktis. Die bekannte Bilderbuchillustratorin Isabelle Pin nimmt uns mit auf die Bäreninsel in einem umfangreichen, auch das ein großformatiges Buch, ein Sachbuch über eine starke Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit des Goldrauschs brachten die weißen Männer Krankheiten in die Dörfer der Einheimischen und so erkrankte auch Adas Sohn an Tuberkulose. Um Geld für seine Behandlung zu verdienen, begleitet sie ein Forscherteam von Kanada aus auf die sibirischen Insel. Die Lebensmittel werden irgendwann knapp. Der erste der vier Männer stirbt. Zwei machen sich auf den Weg, um Hilfe zu holen. Ada bleibt allein zurück. Ada Blackjack überleben auf der Bäreninsel. Marlene Zürer, das ist ja weitaus mehr als die Geschichte einer starken Frau.
Ja, und es ist vor allem wahnsinnig beeindruckend, auch wie akribisch Isabel Peur wieder gearbeitet hat in der Vorbereitung. Also sie ist ja selbst dorthin gereist, hat also sich tatsächlich auch diese Schauplätze angeguckt und auf dieser Spur, dieser Ada Blackjack, über die an manchen Stellen überhaupt nichts auffindbar ist. Diese Naturbegegnung und diese Begegnung mit dieser starken Frau ist etwas, was wir aus anderen Büchern bei Isabel Peur kennen, akribisch und sehr gewissenhaft bearbeitet. Wie sind die Lebensbedingungen zu dieser Zeit? Welche Stämme leben dort? Wie haben die gelebt? Und zwar nicht nur in der Natur, sondern insbesondere mit der Natur. Also das heißt, dieses sich einfinden in das, was habe ich? Wie kann ich damit umgehen? Wie lerne ich jagen? Wie kann ich überleben? Wie kann ich Bären vertreiben? All diese Dinge muss Ada Blackjack ja tun. Was ich auch sehr spannend finde, ist eben, es setzt nicht nur an diesem abenteuerlichen Teil an, sondern eben auch das Leben vor der Expedition, aber auch das Leben nach der Expedition. Ich war sehr erstaunt zu lesen, dass als sie gerettet wurde, sie erstmal nicht irgendwie als Überlebende gefeiert wurde, sondern verdächtigt wurde, diese vier Männer auf dem Gewissen zu haben, weil kann ja nicht sein, dass sie überlebt und die Forscher nicht.
Isabel Peur kennen wir ja auch, dass sie mit kräftigen Farben arbeitet, aber hier bleibt sie sehr pastellig, sehr fein, detailreich, also fast zart, muss man sagen.
Ja, also tatsächlich ganz zarte Strichführung. Und das Spannende ist auch, sehr filigran sind die Figuren, aber auch die Natur gezeichnet. Und wenn sie die koloriert, bleibt sie nicht in diesen zarten Linien, sondern diese Koloration, die verläuft immer so ein Stück weit drüber hinaus und sehr atmosphärisch trotzdem. Also diese Kälte und dieses Unwirtliche der Natur wird natürlich auch durch diese wenigen Farben sehr, sehr deutlich, dass man einfach auch dieses Gefühl hat, da ist nichts.
Und es ist, wie Sie haben es schon gesagt, auch eine Geschichte der Inupiat, so heißt das Volk Ada Blackjacks. Es ist eine Geschichte dieser Insel mit der außergewöhnlichen Population und es geht um Familie natürlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ein tolles Buch, Ada Blackjack, Überleben auf der Bäreninsel von Isabel Peur, Gerstenberg Verlag, 89 Seiten ab 9. In unserem Fantasy-Roman, dieses Genre ist nicht oft bei den besten 7 vertreten, geht es ebenfalls um Umweltveränderungen und um bedrohte Tierarten. Allerdings sind diese Tiere, in dem Fall hier Einhörner, Greife, Sphinxen und viele andere mehr, viele, die ich auch noch nie gehört habe. Sie alle schienen vergessen, leben jedoch auf einem Archipel mit einer Vielzahl unterschiedlich großer Inseln, zusammen mit Menschen, also eine komplette Parallelwelt. Ein Mädchen wird dort in dieser Parallelwelt von einem Mörder bedroht. Ein Junge in der Welt, die wir kennen, erfährt, dass er als Nachfolger des Großvaters der Hüter eines sogenannten Zwischenweges werden soll. Impossible Creatures, das Geheimnis der unglaublichen Wesen, geschrieben hat es die britische Bestseller-Autorin Catherine Rundell. Zwei Welten, zwei junge Menschen, eine Bedrohung. Was ist das Hauptthema?
Das Hauptthema, ich glaube, es gibt tatsächlich so viel, was in diesem Roman steckt. Also, und es ist tatsächlich auch der Auftakt für eine Trilogie. Ich glaube tatsächlich, dass das Überleben, das Retten dieser magischen Wesen eines natürlich der haupthandlungstreibenden Motive hier sind. Das heißt, die beiden Kinder, die Sie angesprochen haben, finden zusammen. Zuerst sind sie eben in ihrer eigenen Welt. Es geht los. Am Anfang wäre Christopher fast gefressen worden und Mel wäre beinahe von dem Mörder ermordet worden und diese beiden finden zusammen und haben gemeinsam diese Aufgabe, dieses Archipel und die mystischen Wesen zu retten. Wir haben wieder zwei Kinder, die ganz eigenständig ohne die Erwachsenen, Waisen, Halbwaisen agieren in fremden Welten, die das Böse besiegen und aber eben auch diese Zerstörung und diese Ausrottung der Tiere aufhalten. Das heißt, wir haben so ganz viele Aspekte, die wir kennen, die hier mit reinspielen.
Was kann man denn, also dass es spannend ist, das klingt schon natürlich durch. Was kann man denn vielleicht noch ganz kurz sagen? Wie schreibt denn Rundell, dass die Jury es auf die besten 7 gesetzt hat?
Also sie kriegt einen wirklich mit den ersten Sätzen. Also erstmal ganz spannend, bevor es losgeht, ist vorangestellt, werden diese Wesen vorgestellt. Da hat sie sich bedient aus der Mythologie, aus anderen Texten. Wird zusammengetragen, wir wissen ungefähr, was erwartet uns. Sie hat eine unglaublich klare Sprache und das Interessante ist, das ist ihr erster Fantasy-Roman, also sie war mit realistischeren Texten eben schon auf Bestsellerlisten und das Erste, was ist, sie kriegt dann auch quasi diesen British Book Award. dem vor ihr quasi Rowling und Philip Pullman noch gekriegt haben aus der Kinder- und Jugendliteratur. Das heißt, sie hat auch eine wahnsinnig gute Sprache, die auch in diesen Handlungsbögen, die sie entwirft und immer wieder neu und in diesen Fäden, die sie zusammenfließen lässt, unglaublich fesselt und tatsächlich von der ersten Zeile an.
Catherine Rundell, Impossible Creatures, das Geheimnis der unglaublichen Wesen, aus dem Englischen von Henning Arends, Fischer Verlag, 384 Seiten, ab 10. Das Überleben, haben wir gesagt, ist unser heutiges Thema. Wie überlebt man als entartet deklarierter Künstler im Dritten Reich? Wie rettet man Bilder, die als entartete Kunst galten? Der französische Illustrator Lüss macht diese Fragen fest an einem Bild Otto Müllers. Zwei weibliche Halbakte. Auf diesem Bild sieht man zwei Frauen. Das Bild hängt in Köln im Museum Ludwig. Von der Entstehung des Bildes bis heute folgen wir seiner Geschichte. Vielmehr muss man fast sagen, verfolgt das Bild uns, denn gezeichnet wird aus der Perspektive, aus der Sichtachse des Gemäldes. Der Maler mit der Muse im Wald, der Verkauf an den jüdischen Sammler, die Konfiszierung, die Rettung durch Josef Haubrich, der das Bild 1944 kaufte und in der Eifel einlagerte, die Abgabe ans Museum Ludwig, die Aufdeckung der Geschichte des Bildes, die Rückgabe 1999 an die nicht mehr junge Tochter des jüdischen Sammlers Littmann, der damals im Dritten Reich Suizid beging, und der Rückkauf durch das Museum Ludwig. Was für eine Geschichte, Marlene Zürer. Ich habe jetzt den Bogen einmal schon mal gespannt. Wie hat Lüss das alles dargestellt?
Genau, die Darstellung ist einfach wirklich spannend, weil er konsequent aus der Sicht dieses Gemäldes erzählt. Und das Spannende ist, es fängt an und man sieht irgendwie nur kleine Ausschnitte. Wir sehen aber auch zum Beispiel lange Zeit oft nichts, weil es steht irgendwo in einem Lagerraum oder es wird von Berlin nach München transportiert. Wir sehen manchmal Zimmer aus der Perspektive vom Fußboden aus oder nur halb, weil irgendein anderes Gemälde davor steht. Und das hält er wirklich konsequent durch. Das heißt, alles, was wir sehen, ist quasi das, was sich vor diesem Gemälde, das ein imaginäres Blickfeld bekommt, abspielt.
Erschütternd darin finde ich die Rede des Kurators in München für die Ausstellung Entartete Kunst. Das ist im Wortlaut genau abgedruckt. Das ist so die einzige Stelle, die so ein bisschen länger dann mal mit Text gefüllt ist. Ansonsten haben wir einen klassischen Comic, kann man sagen. Denn Lüss ist ja im Übrigen Cartoonist, Comiczeichner und er war von 1992 bis 2015 Mitarbeiter bei Charlie Hebdo und überlebte den Anschlag nur, weil das sein Geburtstag war und er an seinem Geburtstag später ins Büro gekommen ist. Er ist ein klassischer Comiczeichner.
Ja, also es ist auf alle Fälle ein Comic. Und sehr spannend finde ich aber, dass er sagt, er erzählt diese Autobiografie dieses Bildes, aber es ist auch für ihn eine Geschichte, die er braucht, um das zu verarbeiten, also um auch seine Geschichte zu erzählen. Das heißt, hier ist auch noch ein ganz persönlicher Moment des Überlebens in einer anderen Form mit erzählt. Und auch hier diese sehr gewissenhafte Aufarbeitung, diese Recherche, wann ist dieses Bild wohin gekommen. Dieses Bild reist ja dann, diese Ausstellungen starten ja in München, dann durch mehrere Städte in Deutschland. Was hängt gegenüber? Ja, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber auf alle Fälle ein Comic für etwas Ältere.
Wir finden eine Zeittafel, ein Künstlerglossar, eine Bibliografie, alles das ergänzend in diesem ungewöhnlichen, sehr interessanten Comic von Lüss, zwei weibliche Halbakte aus dem Französischen von Lilian Pitin, Reproduktverlag, 192 Seiten, ab 14. Wir bleiben in der Zeit des Nationalsozialismus und wir bleiben bei der Kunst, gehen jedoch zum Film. Die Illustratorin und Autorin Isabel Kreitz hat ein opulentes, detailreiches Werk über Berufsverbote im Dritten Reich vorgelegt. Beispielhaft an der Figur eines Autors, der durch seine Lebensgefährtin die Möglichkeit erhält, als er völlig abgebrannt und ausgebombt ist, beim Film als Ghostwriter mitzuschreiben. Allerdings ein Film, bei dem nicht so ganz deutlich ist, wie der Regisseur ihn anlegt, denn gedreht wird er unterstützt von Goebbels persönlich als Durchhalte- und Propagandafilm, während der Regisseur durchaus überlegt, das Rohmaterial vielleicht anderweitig zu verwenden. Ein schmaler Grat. Wie viel Kompromiss mit der Regierung darf man eingehen? Wann macht man sich mitschuldig? Wie erkläre ich später, warum ich Deutschland nicht verlassen habe? Die letzte Einstellung von Isabel Kreitz erzählt auch Fakten, die man nicht überall nachlesen kann, dass nämlich zum Beispiel Zwangsarbeiter aus Lagern als Statisten eingekauft wurden, sage ich jetzt mal. Ich denke, Sie haben kein Geld dafür gekriegt. Wie haben Sie den Comic gelesen, Marlene?
Also erstmal ist Kreitz hier natürlich wieder absolut in ihrem Element. eine große Parallele hier, was sie macht mit ihrer Kunstfigur dieses Autors. Sie lehnt sich natürlich an der Biografie Erich Kästners an. Also und diese Frage dieses Opportunismus ist ja etwas, was Kästner auch immer vorgeworfen wurde. Und auch, dass Filme gedreht wurden, obwohl keine Rollen mehr in diesen Kameras waren, überhaupt kein Filmmaterial mehr da war, sondern einfach nur um durchzuhalten, ist etwas, was ja quasi bei Kästner auch vorgekommen ist. Das heißt, wir haben hier ganz viele Parallelen zu Erich Kästner, aber es ist nicht Kästner. Und darauf legt Kreitz auch Wert. Aber sie macht natürlich ein sehr detailliertes und feines Bild dieser Zeit und was es eben auch heißt, 1944 durchzukommen. Wie kann man sich verhalten? Kann man sich überhaupt verhalten? Wo kann man seine eigene Überzeugung hinten anstellen? Diese Überwindung, die dieser Autor ja auch hat, das ist auch ein ganz großes Thema. Also diese Frage, wie kann ich überleben und dann reinen Gewissens überleben?
Sie haben es gesagt, es soll nicht Erich Kästner sein. Der Mann im Comic heißt Hugo Hoffmann, aber man muss schon sagen, er gleicht doch Erich Kästner optisch sehr stark.
Auch
sie
das.
Hat ihn schon sehr angelehnt. Ein hochkomplexer, sehr detailreicher, interessanter Comic über Mitschuld. Die letzte Einstellung von Isabel Kreitz, Reproduktverlag, 312 Seiten ab 14. Das letzte Buch beschäftigt sich ebenfalls mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen, allerdings auf einem anderen Kontinent, in Japan, konkret in Hiroshima. Der Ort, an dem am 6. August 1945 durch den Abwurf der Atombombe 70.000 Menschen verbrannten und unzählbare durch die freigesetzte Radioaktivität Folgeschäden erlitten und später verstarben. Schokutsky, geboren 1957, gehört zur Nachfolgegeneration der Opfer. In Japan ist sie eine sehr bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin. Die Weiße Laterne heißt das Buch. Der Untertitel? Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. So lautet es im Deutschen, aber das ist so nicht ganz richtig. Es bedeutet nämlich die Stadt vor dem Abwurf, die von der Bombe verwüstete Stadt, die Stadt heute. Also drei verschiedene Hiroshima, die sich eben in diesen drei japanischen Schriftzeichen darstellen lässt. Sho erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven, lässt die heutige Generation der Jugendlichen zurückblicken, vielmehr ein Kunstobjekt. Darüber finden Sie Zugang zu den alten Geschichten. Wie gelingt ihr das?
Die erste Figur, an die wir sehr nah ranrücken, beobachtet eben, wenn die Laternen ins Wasser gelassen werden, als Gedenk, dass es eine Laterne gibt, die ihre Mutter quasi in den Fluss setzt, auf der kein Name steht. Und daraus entwickelt sich Fragen, für wen ist die? Eine Frau spricht sie an, glaubt sie wiederzuerkennen, also diese Frau, und fragt, wie alt bist du und wie alt ist deine Mutter? Und das bringt bei diesem Mädchen Fragen auf. Ist meine Mutter vielleicht adoptiert? Ist diese Frau die leibliche Mutter von meiner Mutter? Was hat es mit dieser weißen Laterne auf sich? Und eingebaut in dieses Fragen der Jugendlichen sind diese Geschichten der Überlebenden, die zurückgeblieben sind. Und es gibt auch so eine Stelle in dem Roman, wo es heißt, sie haben zwar überlebt, aber sie sind innerlich gestorben. Also das heißt, es ist eine ganz starke Auseinandersetzung eben mit dem, was passiert, wenn man nicht trauern kann, weil vielleicht die Leichen überhaupt nie gefunden wurden. Wir haben hier einen ganz kurzen Erzähltext. Das ist ein unglaublich kurzer, kompakter Roman in einer sehr schlichten Sprache, diese Binnenerzählung. Wir haben dann noch japanische Gedichte, die ins Deutsche übersetzt wurden, die auch eine ganz große Rolle spielen. Also bildende Kunst und Literatur auch eine ganz große Rolle für diese Trauerarbeit, von der erzählt wird. Also es ist eine sehr besondere, eine sehr feine Erzählung, die aber ganz kompakt eben von diesem, wie kann man weiterleben und was heißt es eigentlich, überlebt zu haben, erzählt.
Man kann sicherlich sagen, es ist ein Buch über Trauer und auch vor allen Dingen über das Schweigen. Und es ist auch eine Warnung, nämlich niemals, und jetzt zitiere ich aus dem Buch, Täter oder Opfer zu werden, aber vor allem niemals Zuschauer. Eine Aufforderung, aktiv zu bleiben, aufmerksam zu bleiben, eine Aufforderung zum Erinnern. Mit starken Geschichten innerhalb der Geschichte, in Form von Briefen auch. Also ich fand diese Binnengeschichten emotional sehr, sehr viel stärker als die Rahmenhandlung. Die weiße Laterne, Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima von Shokutsky aus dem Japanischen von Sabine Mangold, Baobab Verlag, 135 Seiten ab 12. Das waren die besten 7 im Juli. Ich bedanke mich bei der Jury, im Besonderen aber bei Marlene Zöhrer, die heute im Studio ist bei uns. Alles nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App nächste Woche an dieser Stelle. Die Schriftstellerin Annika Büsing. Es folgt jetzt Computer und Kommunikation. Schöne Sommerferien wünsche ich den Kindern aus Nordrhein-Westfalen. Da geht's nämlich nächste Woche schon los. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Wegmann.